Karl Tillessen. Konsum. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Gelesen von Heiner Lenz und Arvid Schalle.
Hast du dich schon einmal in deiner Wohnung umgeguckt und dich gefragt, wo eigentlich das ganze Zeug herkommt, das sich über die Jahre dort angesammelt hat? Einen Großteil der Dinge hast du vermutlich selbst gekauft. Und damit bist du nicht allein. Konsum ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig und scheinbar alternativlos. Wir kaufen inzwischen nicht mehr, weil wir es müssen, sondern weil wir es können. Doch warum konsumieren wir so exzessiv und wie entkommen wir der Konsumfalle? Der Trendanalyst Karl Tillessen erklärt dir die Regeln des Konsums und die dahinterliegende Psychologie. In den Blinks zu seinem Buch Konsum lernst du, warum übersteigerte Kauflust dich zwar kurzfristig glücklich macht, langfristig aber zu einem echten Problem werden kann. Zum Abschluss haben wir auch noch einige praktische Tipps für dich, die dir dabei helfen können, bewusster, nachhaltiger und moralischer zu konsumieren.
Blink Nummer 1: Konsum als kollektive Verhaltenssucht.
Der kanadische Mediziner und Suchtspezialist Gabor Maté ist ein Liebhaber klassischer Musik. Über die Jahre steigerte sich sein Konsum immer mehr, bis er schließlich an einem einzigen Tag über 8.000 US-Dollar für Musik-CDs ausgab. Er erzählte seinen Suchtpatienten, wie gut sich die Käufer angefühlt hatten und berichtete ihnen von den negativen Folgen seines Verhaltens. Die einhellige Rückmeldung lautete: Das kennen wir, du bist einer von uns. Maté gilt als renommierter Experte für Suchterkrankungen und war selbst schwer shoppingsüchtig. Das Beispiel zeigt, wir alle sind anfällig für Konsumsucht. Nun wirst du vermutlich nicht regelmäßig mehrere Monatsgehälter für Klassik-CDs auf den Kopf hauen. Aber die Emotionen, die Maté beschreibt, kennst du aller Wahrscheinlichkeit nach bestens aus deinem persönlichen Konsumverhalten. Vielleicht bestellst du dir manchmal voller Vorfreude etwas bei Amazon, nur um dich dann einige Tage später ernüchtert zu fragen: Warum habe ich das eigentlich gekauft? Die einfache Antwort auf diese Frage lautet: Weil es sich im Moment des Kaufes gut angefühlt hat. Physiologisch gesprochen wird in deinem Gehirn das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Neuere Forschungen haben ergeben, dass Lustkäufe im Körper ganz ähnliche Wirkungen auslösen wie die Einnahme von Drogen. Der einzige Unterschied: Beim Shopping müssen keine externen Substanzen zugeführt werden, um den Dopaminpegel zu halten. Ist das gute Gefühl des letzten Kaufes verschwunden, reicht ein schneller Kauf, um das Belohnungszentrum erneut zu aktivieren. Viele Menschen bemerken dabei gar nicht, dass ihr Kaufverhalten problematische Züge angenommen hat. So reiht sich ein Impulskauf an den nächsten. Dass tatsächlich eine Verhaltenssucht vorliegt, zeigt sich oft erst im Verzicht. Man denke daran, wie nach dem kalten Konsumentzug im ersten Corona-Lockdown alle kollektiv wieder die Shopping-Malls stürmten.
Halten wir also fest: Konsum ist eine kollektive Verhaltenssucht, für die noch keine Therapie gefunden wurde.
Es gibt noch einen weiteren naheliegenden Faktor, der Konsum so gefährlich macht. Durch das Kaufen von Produkten verorten wir uns im sozialen Gefüge. Wir shoppen Statussymbole und wollen Anerkennung für sie erhalten. Und wo geht das besser als im Internet?
Blink Nummer 2: Mit Klick zum Kick.
Die Kosmetik-Influencerin Kylie Jenner lässt sich Produktplatzierungen auf ihrem Instagram-Kanal teuer bezahlen. Über 1 Million Euro kostet die beiläufige Inszenierung in einem Bild oder einer Story. Aus ihrem sozialen Kapital hat Jenner auch unternehmerisch etwas aufgebaut. Ihre Firma Kylie Cosmetics machte sie zur jüngsten Milliardärin der Welt. Influencer haben die Darstellung ihres Lebensstils und damit auch ihres Konsums professionalisiert. Sie gelten als Stilikonen für ihre Follower. Wenn Kylie etwas auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert, ist das so etwas wie der Ritterschlag für ein Produkt und gleichzeitig das Signal: kauft, kauft, kauft. Heute geben 86% aller US-Amerikaner zwischen 13 und 38 als Traumberuf Influencer an. So das Ergebnis einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins Bloomberg. Konsum ist cool geworden und die sozialen Medien bieten die ideale Bühne, um ihn darzustellen. Das Internet ist schon lange nicht mehr nur ein reiner digitaler Marktplatz, auf dem Produkte schnell und aufwandsarm gekauft werden. Nach dem Lustkauf holen sich viele Menschen den zweiten Dopaminkick bei der darauffolgenden Selbstdarstellung auf Instagram, Facebook, TikTok und Co. So sorgen soziale Medien gleich auf doppelte Weise für das Anspringen des Belohnungszentrums. Auf den Plattformen wird angesagter Konsum kuratiert. Viele Plattformen binden mittlerweile sogar die Möglichkeit ein, direkt aus der App heraus Produkte zu bestellen. Gleichzeitig befriedigen Likes und Kommentare unser Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Die Autorin Anitra Egler nennt die sozialen Medien sogar eine Ego-Droge, die jeden gleichermaßen anfixt. Im Gegensatz zur Konsumsucht ist die Sucht nach sozialen Medien gemeinhin als Problem anerkannt. Der Technologiekritiker Adam Alter führt eine Studie an, bei der 59% der Befragten angaben, von Social-Media-Plattformen abhängig zu sein. Die digitale Verbindung von Konsum und sozialer Anerkennung macht eine besondere Dynamik deutlich. Heute wird nicht mehr nur im Netz geshoppt, sondern auch für das Netz. Die wichtigste Frage für Kaufentscheidungen lautet heute bei vielen Menschen: Ist das Instagrammable? Ob Superfood Bowl, Matcha Latte, die neuen Sneaker oder der Roadtrip nach Amsterdam, alles wird in unserem persönlichen Fotobuch für die ganze Welt sichtbar präsentiert. Wer in dieser Welt dazugehören will, muss seinen Konsum öffentlich machen.
Social Media und Konsum sorgen also für einen doppelten Dopaminkick und verstärken sich gegenseitig in ihrer Suchtwirkung.
Unsere Konsumkultur hat sich also in der jüngeren Vergangenheit stark verändert. Doch wie sieht es mit den Produkten aus, die wir kaufen?
Blink Nummer 3. Warum wir Konsumgüter nur noch brauchen, anstatt sie zu gebrauchen.
Der Händler Levi Strauss schaffte seinen Durchbruch mit einem Produkt, das aufgrund seiner Strapazierfähigkeit bei Goldgräbern in San Francisco besonders beliebt war. Eine Hose aus widerstandsfähigem Denimstoff, die mit Nieten zusätzlich verstärkt wurde. Die uns allen wohlbekannte Blue Jeans wurde so zu einem Symbol für langlebige Konsumkultur. Die Langlebigkeit dieser Hosen war für Levi Strauss im 19. Jahrhundert noch ein Alleinstellungsmerkmal. Für heutige Jeanshersteller stellt sie eher ein Problem dar. Durch die Globalisierung ist die Produktion von Jeanshosen so billig geworden, dass die Durchschnittsverbraucherin bereits nach wenigen Jahren ihr Hosensortiment komplett ersetzt. Früher hatte ein Gegenstand ausgedient, wenn er abgenutzt war und seine natürliche Lebensdauer erreicht hatte. Ein Vorgang, der natürliche Obsoleszenz genannt wird. Heute werden immer häufiger Produkte aussortiert, die zwar noch vollkommen funktionstüchtig sind, aber nicht mehr begehrt werden. Auch bekannt als psychische Obsoleszenz. Im Falle der Jeans ergibt sich nun ein absurdes Phänomen. Moderne Konsumentinnen wollen eine Hose nicht mehr über Jahrzehnte tragen, stehen aber trotzdem auf den trendigen Used Look, der sich auf den sozialen Medien hervorragend inszenieren lässt. Aus diesem Grund werden viele Jeans heute bereits mit Löchern und typischen Abnutzungsspuren produziert. Die dafür notwendige chemische Behandlung löst praktischerweise noch ein Problem. Es fällt einem leichter, die abgenutzt aussehenden Jeans wegzuwerfen. Für viele Menschen fühlt es sich nämlich grundlegend falsch an, noch funktionstüchtige Kleidung zu entsorgen. Die Jeans ist ein gutes Beispiel dafür, wie aus einem langlebigen Produkt ein kurzlebiges werden kann. Die natürliche Obsoleszenz wurde der psychischen künstlich angepasst, damit Trendkäufe schnell und ohne Reue glücklich machen können.
Kurz gesagt, aus Verbraucherinnen werden Konsumentinnen. Produkte werden heute nicht mehr nur gekauft, um sie zu benutzen.
Die Wegwerfkultur ist ein Phänomen, das sich erst im wirtschaftlichen Überfluss nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt hat. Die resultierende allgegenwärtige Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen hat ebenfalls interessante Effekte auf die Psychologie unseres Konsums.
Blink Nummer 4. Wie Verknappung uns zum Kaufen anregt.
Kannst du dich noch an die Szenen im Supermarkt zu Beginn der Corona-Pandemie erinnern? Verzweifelt liefen wir durch die leer gekauften Gänge von Drogerien und Discountern, um das begehrteste Produkt in dieser vorapokalyptischen Stimmung zu ergattern. Es geht natürlich um Klopapier. Auf einmal stritten sich Hausmänner mit Studentinnen um die letzten Rollen und nicht wenige Mitmenschen schoben mit beschämtem Blick ganze Einkaufswagen voller Klopapier zu ihrem Minivan. Der Klopapierwahnsinn illustriert einen grundlegenden Mechanismus der kapitalistischen Konsumpsychologie. Ist ein Produkt nur begrenzt verfügbar, wird es automatisch begehrter. So wurde eines der langweiligsten Konsumgüter für kurze Zeit zum echten Aufreger. Und die Klopapierhersteller konnten sich über Rekordumsätze freuen. Aber hattest du vielleicht auch das Gefühl, dass die geplünderten Regale nicht so recht in unseren Alltag passen? In den letzten Jahrzehnten ist die ständige Verfügbarkeit von Waren normal geworden. Globalisierung und Digitalisierung haben uns einen Markt beschert, der den Konsumdrang 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche versorgt. Die Verknappung durch den globalen Ausbruch eines Virus war eine Sondersituation. Die Regel besteht eher im Gegenteil, nämlich dem Überangebot. Kaum jemand würde von sich behaupten, beim alltäglichen Klopapierkauf Glücksgefühle zu entwickeln. Die menschliche Psychologie funktioniert anders. Uns machen Produkte glücklich, die sozial begehrt sind. Markenhersteller haben sich diesen Effekt längst zunutze gemacht, indem sie die Verfügbarkeit ihrer Produkte künstlich beschränken. So produzieren zum Beispiel Nike und Adidas vermehrt Sondereditionen ihrer Sneaker, die mit begrenzten Stückzahlen ein exklusives Kauferlebnis fördern sollen. Diese Strategie hat enormen Erfolg. Die Schuhe sind innerhalb von Sekunden komplett ausverkauft und werden zu beliebten Statussymbolen in den sozialen Medien. In einer Welt, in der eigentlich alles per Mausklick nach Hause bestellt werden kann, kampieren Jugendliche nun wieder über Nacht vor dem Sneakershop. Das brandneue limitierte Modell lockt mit dem ultimativen Dopaminrausch.
Wir sehen, bei schier unendlicher Verfügbarkeit von Produkten ist die künstliche Verknappung ein effektives Marketingwerkzeug, das unsere Konsumpsychologie ausnutzt.
Bei einer Versteigerung wechselte ein paar Sneaker der Marke Nike für 475.000 US-Dollar den Besitzer. Bei solchen Summen darf die Frage erlaubt sein, kann das Produkt einen solchen Preis überhaupt wert sein?
Blink Nummer 5. Discounterware und Luxusartikel. So geht Konsum heute.
Lacoste war der erste Bekleidungshersteller, der sein Unternehmenslogo deutlich sichtbar auf einem Kleidungsstück platzierte. Über Jahrzehnte hatte sich die Marke das Image von hoher Qualität erarbeitet. In den 1980er Jahren entschied sich Lacoste, seine berühmten Polohemden in Lateinamerika kostengünstiger herzustellen. Die Krokodilhemden wurden billiger. Doch statt der erhofften Umsatzsteigerung brach der Verkauf schlagartig ein. Wie lässt sich das erklären? Eine wichtige Grundlage des Kapitalismus ist bekanntermaßen das Gesetz der Nachfrage. Mit sinkendem Preis wird ein Produkt begehrter. Diese Faustregel funktioniert für eine große Anzahl von Konsumgütern wunderbar. Wenn Küchenschwämme bei Aldi im Dreierpack mit großem Preisnachlass angeboten werden, greifen Verbraucher eher zu. Bei Luxusartikeln wird dies allerdings durch den sogenannten Veblen-Effekt ausgehebelt. Die Neuroökonomin Hilke Plassmann hat das in einem Experiment genauer untersucht. Während einer gestellten Weinverkostung wurden die Hirnströme der Teilnehmer aufgezeichnet. Als einzige Information zu den zwei gereichten Weinen wurde der jeweilige Preis offenbart. Wein Nummer 1 sollte 80 Euro kosten, Nummer 2 dagegen nur 10 Euro. Was die Teilnehmer nicht wussten, ihnen wurde in beiden Fällen der gleiche Wein vorgesetzt. Das Ergebnis der Verkostung fiel eindeutig aus. Der vermeintlich teure Wein schmeckte den Teilnehmern nicht nur besser, sondern aktivierte auch ihr Belohnungszentrum in viel höherem Maße. Dieses Experiment illustriert den Veblen-Effekt. Ein Produkt ist zu einem höheren Preis begehrenswerter als zu einem niedrigen. Teure Konsumgüter sind Statusobjekte und machen glücklicher als reduzierte Standardware.
Das Gesetz der Nachfrage und der Veblen-Effekt erklären uns zusammengenommen die zwei Extreme unseres Konsums. Wir wollen günstige Gebrauchswaren und teure Luxusartikel.
Es ist schon paradox. Auf der einen Seite jagen wir also beim Alltagseinkauf nach den günstigsten Schnäppchen. Auf der anderen Seite sorgen teure Luxusartikel für das Glücksgefühl beim Shopping. Doch was sagt das Experiment der Weinverkostung über das Verhältnis von Wert und Preis aus? Ist das gleiche Produkt mehr wert, wenn es zu einem teureren Preis angeboten wird? Der Verstand will hier eigentlich Einspruch erheben. Aber die Kaufintuition scheint genau dies zu bestätigen. Frag dich mal selbst, wie oft hast du dich für teure Markenprodukte entschieden, ohne dich vorher wirklich über den Grund für die Preisdifferenz zu informieren?
Blink Nummer 6. Der Tod des Einzelhandels.
Laut einer Meinungsumfrage des Marktforschungsinstituts Dialego wünschen sich 70% der Deutschen eine Renaissance der kleinen Tante-Emma-Läden in der Nachbarschaft. Der Niedergang dieser Ladengeschäfte in den 1970er Jahren war das untrügliche Zeichen dafür, dass die Konsumlandschaft sich nachhaltig verändert hatte. Vorbei die persönliche Beratung und der nette Plausch an der Kasse. Stattdessen wurde in Selbstbedienungsmärkten eingekauft, die mit niedrigen Preisen und einer uneingeschränkten Warenverfügbarkeit lockten. Was gegenwärtig mit dem Einzelhandel passiert, ist allerdings sehr viel einschneidender und folgenreicher. Unsere heutige Konsumlandschaft ist geprägt durch große und erfolgreiche Marken. Diese Megakonzerne wachsen nicht nur auf der horizontalen Ebene, indem sie Umsatz und Marktanteil steigern. Sie wachsen auch vertikal, indem sie immer mehr Teile der Wertschöpfungskette für sich beanspruchen. Diese Entwicklung führt langsam, aber stetig zum Tod des klassischen Einzelhandels. Ein gutes Beispiel für vertikales Wachstum ist die Vertriebsstrategie des Sportartikelgiganten Nike. 2017 verkündete der Konzern, dass er die Belieferung der Multimarkenhändler fast vollständig stoppen werde. Stattdessen begann Nike, seine Produkte auf ausgewählten Webseiten und neu kreierten Concept Stores direkt an die Endkundinnen zu verkaufen. Durch die Macht der Marken und neue digitale Vertriebsstrukturen wurde der klassische Einzelhandel in großen Teilen seiner Funktion beraubt. Die Konsequenz kannst du in Echtzeit beobachten, wenn du einen Blick in die Innenstädte wirfst. Reihte sich früher selbst in den Seitenstraßen der Stadtzentren Ladengeschäft an Ladengeschäft, wirst du heute mit einem erschreckenden Leerstand konfrontiert. Mit diesen strukturellen Problemen haben die verschiedensten Branchen zu kämpfen. Früher sind die Menschen nicht nur zum Shoppen in die Innenstadt geströmt, sondern auch, um ins Kino zu gehen oder ein gutes Restaurant zu besuchen. Heute gibt es für all diese Angebote eine digitale Variante, bei der wir die eigene Wohnung nicht verlassen müssen. Mit den Auswirkungen der Corona-Krise und der fortschreitenden Verlagerung in den Onlinehandel wird sich dieser wirtschaftliche Trend in Zukunft noch verstärken. Der Raumentwickler Roland Gruber hat diese Entwicklung sehr anschaulich beschrieben. In der Vergangenheit waren Dörfer, Klein- und Mittelstädte wie Krapfen, in der Mitte prall gefüllt. Heutzutage ähneln sie eher Donuts.
Zusammengefasst, der klassische Einzelhandel ist durch das vertikale Wachstum großer Marken existenziell bedroht.
Mit dem Wegfall der Stadtzentren geht ein weiterer sozialer Ort der Zusammenkunft im realen Leben verloren. Moderner Konsum hat seinen Preis und der ist nicht nur monetär.
Blink Nummer 7. Der Preis des Konsums.
Wie ist es möglich, dass renommierte Bekleidungsmarken T-Shirts teilweise zu einem regulären Preis von 2,99 Euro anbieten können? Die Antwort offenbart eine unangenehme Wahrheit. Es ist möglich, weil diese Megakonzerne ihre Macht nutzen, um für die Herstellung ihrer Produkte in Ländern wie Bangladesch Vietnam, Indonesien, China oder Indien absolute Hungerlöhne zu bezahlen. Umgerechnet 26 Cent pro Stunde verdient beispielsweise ein Textilarbeiter in Bangladesch, der bis zu 100 Stunden pro Woche unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen arbeitet. Nach einer Studie der Fair Labor Association aus dem Jahr 2018 müsste er seinen Verdienst um 80% steigern, um das Existenzminimum zu erreichen. Wenn Menschen in diesen Ländern fast rund um die Uhr arbeiten und sich trotzdem nicht lebensnotwendige Dinge wie Nahrung, Unterkunft und medizinische Versorgung leisten können, dann scheint der Begriff moderne Sklaverei mit all seinen unschönen Implikationen durchaus angemessen. Fakt ist, durch die Verlagerung der Produktionsstätten in ärmere Länder sparen große Bekleidungshersteller bis zu 97% ihrer Lohnkosten ein. Doch der kollektive moralische und soziale Preis, den die Menschheit für billige T-Shirts zahlt, kann nicht mit einer Geldsumme beziffert werden. Menschenunwürdige Herstellungsbedingungen sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Der Anteil der fair hergestellten Kleidung auf dem Gesamtmarkt liegt bei unter 10%. Große Wirtschaftsunternehmen haben weder ein Interesse an fairen Produktionsbedingungen noch an ökologischer Nachhaltigkeit. Denn beides sorgt für höhere Kosten. Vielen Konsumentinnen sind diese Themen heute wichtig. Doch warum ist der Anteil an unfair hergestellten Waren dann immer noch so hoch? Zum einen fehlt es an Transparenz bei den Herstellungsbedingungen. Auch bei einem T-Shirt, das für 20 Euro verkauft wird, kannst du dir nicht sicher sein, dass es unter fairen und nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurde. Zum anderen spielt hier ein psychologischer Effekt eine Rolle. Die Anteilnahme des Menschen nimmt immer mehr ab, je weiter etwas räumlich und kulturell von ihm entfernt ist.
Nochmal im Klartext. Konsumgüter haben nicht nur einen monetären, sondern auch einen moralischen, sozialen und ökologischen Preis.
Die Informationen aus diesem Blink sind eine bittere Pille, die wir als Konsumenten schlucken müssen. Doch die gute Nachricht ist, das Konsumverhalten, das diese Zustände herbeigeführt hat, lässt sich ändern. Lass uns zum Abschluss einen Blick auf einige Strategien für verantwortungsvollen und nachhaltigen Konsum werfen.
Blink Nummer 8. Praktische Tipps für bewussteren, nachhaltigeren und moralischen Konsum.
Hast du schon einmal versucht, dein Verhalten grundlegend zu ändern? Beispielsweise mit dem Rauchen aufzuhören, auf Schokolade zu verzichten oder nicht mehr so viel Zeit am Handy zu verbringen? Wenn deine Antwort Ja lautet, dann weißt du bereits Folgendes. Der Verzicht auf Dinge, die uns Glücksgefühle bescheren, ist verdammt schwer. Du erkennst bei dir Anzeichen einer Konsumsucht oder willst einfach nur bewusster und nachhaltiger konsumieren? Dann besteht der erste Schritt darin, dich von dem Ideal eines komplett konsumfreien, moralischen und ökologischen Lebens zu verabschieden. Wir alle leben in einer Welt, in der Konsum ganz wesentlich dazugehört. Eine erfolgreiche Konsumdiät besteht aus vielen kleinen Babyschritten, mit denen du dein Verhalten nach und nach so gestalten kannst, wie du es gern hättest. Hier ist eine gute Einsteigerstrategie für bewussteren Konsum im Alltag. Frage dich bei jedem Kauf, ob du das Produkt wirklich regelmäßig gebrauchen wirst und ob es dir langfristig Freude bereiten wird. Wenn du bei der Antwort zögerst, dann ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass du die Kaufentscheidung noch einmal überdenken solltest. Wenn du deinen Konsum ökologisch nachhaltiger gestalten möchtest, bietet es sich an, dein Konsumverhalten in messbaren Werten zu betrachten. Im Internet gibt es zahlreiche kostenlose CO2-Rechner, die dir dabei helfen können. Setze dir anschließend ein persönliches CO2-Ziel und versuche, deine Konsumentscheidungen nachhaltig anzupassen. Du wirst erstaunt sein, wie einfach du auf dieser Grundlage verschiedene Verhaltensweisen miteinander vergleichen kannst. Beim Thema ethischer Konsum hilft es sich klarzumachen, dass du als Konsumentin durchaus einen Einfluss auf den Lauf der Dinge nehmen kannst. Mit jeder Kaufentscheidung sendest du ein Signal an große Unternehmen und die Politik. So beeinflusst du das zukünftige Angebot. Dein Konsumverhalten ist eine mächtige Waffe, die noch effizienter funktioniert, wenn du die positiven Effekte der sozialen Medien nutzt. Zelebriere deine moralischen Kaufentscheidungen auf Instagram und Facebook. Tu dich mit anderen zusammen und mache ethischen Konsum wieder sexy.
Unterm Strich kommt Folgendes heraus. Die Änderung deines Konsumverhaltens ist schwierig, aber machbar. Wende konkrete Strategien an und setze dir individuelle Ziele für deine Konsumdiät.
Den wichtigsten Schritt zu einem bewussteren Konsumverhalten hast du bereits gemacht, indem du dir die Blinks zu diesem Buch angehört hast. Der Anfang jeder Veränderung ist nämlich die Reflexion des eigenen Verhaltens.
Das war unser Kurs Shopping für Fortgeschrittene zu dem Buch Konsum von Carl Tillessen. Dinge zu kaufen fühlt sich einfach gut an. Das wussten wir bereits. Doch wenn wir tiefer in die Materie des Konsums einsteigen, merken wir schnell, dass das Glück oft nur von kurzer Dauer ist. Noch dazu hat sich unser Konsumverhalten durch die zwei Megatrends Globalisierung und Digitalisierung grundsätzlich verändert. Wir kaufen schon lange nicht mehr nur Dinge, die wir wirklich brauchen. Stattdessen benutzen wir Konsum als kurzfristigen Stimmungsaufheller, betrachten Shopping als Hobby und definieren unseren sozialen Status über die Produkte, die wir uns leisten können. Jede Kaufentscheidung hat einen Preis, auch wenn er nicht immer auf dem Preisschild zu finden ist. Somit sind wir als Konsumentinnen und Konsumenten in der Verantwortung. Gewöhne dir an, das eigene Verhalten zu hinterfragen und lass auch andere daran teilhaben. Seht her, so sieht bewusster, nachhaltiger und ethischer Konsum aus. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dich zum Nachdenken über dein Konsumverhalten angeregt haben und du gut vorbereitet für deine nächste Kaufentscheidung bist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.